Erzmeister Erik führt an, es sei der Mangel an Holz gewesen, der die Eisenmänner auf den Pfad des Blutes geführt habe. Im Zeitalter der Dämmerung gab es auf Great Week, Harla und Orkmund große Wälder, doch die Gier der Schiffsbauer nach Bauholz war so unersättlich, dass ein Wald nach dem anderen verschwand. Daher blieb den Eisenmännern gar keine Wahl, als die Wälder der grünen Lande, das Festland von Westeros, aufzusuchen. Alles, woran es den Inseln mangelte, fanden die Plünderer in den grünen Landen. Wenig nur wurde durch Handel erworben, viel mit Blut erkauft, mit Schwertspitze und Axtschneide. Kehrten die Plünderer mit Beute auf die Inseln zurück, pflegten sie zu sagen, sie hätten den eisernen Preis bezahlt. Wer zurückblieb, zahlte den goldenen Preis, um diese Schätze zu erwerben, oder musste verzichten. Und so, berichtet Herr Erik, wurden die Plünderer und ihre Taten sowohl von den Sängern als auch vom gemeinen Volk und den Priestern über alle Maßen verherrlicht. Viele Legenden über die Salzkönige und ihre Plünderer sind durch die Jahrtausende auf uns gekommen, die davon berichten, wie sie sich das Meer der Abenddämmerung untertan machten. Dies waren Männer, wie man sie wilder und grausamer und furchtloser nie gekannt hat. So hören wir von Torgon dem Schrecklichen, Jorl dem Wal, Dagon Drum dem Totenbeschwörer, Hrothgar von Peik und seinem Horn, das Kraken zähmen konnte, und dem zottigen Ralf von Old Week. Der berüchtigste war Balon Schwarzhaut, der mit einer Axt in der linken und einem Hammer in der rechten kämpfte. Keine von Menschenhand gefertigte Waffe konnte ihm etwas anhaben, so heißt es. Schwerter glitten von ihm ab, ohne Wunden zu hinterlassen. Äxte zerschellten an seiner Haut. In jenen Tagen überfielen die Eisenmänner dicht bewaldete Länder, die nur spärlich besiedelt waren. Damals wie heute entfernten sie sich nur ungern weit vom Salzwasser, dem sie ihre Stärke verdankten, doch sie beherrschten das Meer der Abenddämmerung von der Bäreninsel und der Icy Shore bis hinunter zum Arbor. Die kleinen Fischerboote und Handelskoggen der ersten Menschen waren den schnellen Langschiffen der Eisenmänner mit ihren großen Segeln und Ruderbänken hoffnungslos unterlegen. Und wenn sich die Schlacht an die Küste verlagerte, machten die Plünderer mächtige Könige und berühmte Krieger so nieder, wie die Sichel durch den Weizen fährt. Die Menschen der grünen Lande hielten die Eisenmänner für Dämonen, einer Wasserhölle entstiegen, von grausamen Zaubern beschützt und garstige schwarze Waffen führend, welche die Seelen der Männer fraßen, die ihnen zum Opfer fielen. Wann immer der Herbst schwand und der Winter drohte, machten die Langschiffe vor allem Jagd auf Lebensmittel. So hatten die Eisenmänner oft im tiefsten Winter reichlich zu essen, während die Menschen, die die Feldfrüchte gepflanzt, gehegt und geerntet hatten, verhungerten. »Wir säen nicht«, prahlen die Greyjoys noch heute, deren Herrscher den Titel des Lord Schnitters von Pike annahmen. Die Plünderer brachten nicht nur Gold und Getreide heim, sondern auch Gefangene, die ihren Kerkermeistern als Leibeigene dienen mussten. Unter den Eisenmännern galten allein Raub und Fischfang als würdige Arbeit für freie Männer, die gebückte Schinderei auf Hof und Feld überließ man den Leibeigenen. Das Gleiche galt für die Plackerei in den Minen. Leibeigene, die auf dem Feld arbeiten mussten, durften sich noch glücklich schätzen, schreibt Herr Erik, denn viele von ihnen wurden alt und durften sogar heiraten und Kinder bekommen. Für jene, die dazu verdammt waren, in den Minen zu schuften, galt das nicht. Denn in den dunklen, gefährlichen Gruben unter den Bergen waren die Herren brutal, die Luft feucht und faulig und das Leben kurz. Die meisten männlichen Gefangenen, die auf die Iron Islands verschleppt wurden, mussten den Rest ihrer Tage hart auf den Feldern oder in den Minen schuften. Einige wenige, die Söhne von Lords, Rittern und reichen Händlern, wurden gegen ein Lösegeld in Gold freigelassen. Leibeigene, die lesen, schreiben oder rechnen konnten, dienten ihren Herren als Haushofmeister, Lehrer oder Schreiber. Steinmetze, Schuster, Küfer, Kerzenmacher, Zimmerleute und andere geschickte Handwerker waren noch wertvoller. Junge Frauen waren jedoch die beliebteste Beute. Ältere Frauen wurden gelegentlich von Kapitänen verschleppt, die Küchenmägde, Köchinnen, Näherinnen, Weberinnen oder Hebammen brauchten. Doch schöne Jungfrauen und Mädchen, kurz vor dem Erblühen, wurden bei jedem Raubzug mitgenommen. Die meisten verbrachten auf den Inseln ihr Leben als Dienerinnen, Huren, Haussklavinnen oder Weiber von Leibeigenen, doch die schönsten, stärksten und anziehendsten behielten die Plünderer als Salzweiber für sich. In ihren Hochzeitsbräuchen unterscheiden sich die Eisenmänner ebenso stark von Westeros wie bei den Göttern. Wo der Glauben in den sieben Königslanden vorherrscht, vermählt sich ein Mann nur mit einer Frau fürs Leben und eine Jungfrau nur mit einem Mann. Auf den Iron Islands darf ein Mann zwar nur ein Felsweib nehmen, aber dazu eine beliebige Zahl von Salzweibern. Ein Felsweib muss eine freigeborene Frau von den Iron Islands sein. Ihr Platz ist an der Seite ihres Mannes, an Tisch und Bett, und ihre Kinder kommen vor allen anderen. Salzweiber sind fast immer Frauen und Mädchen, die auf Raubzügen erbeutet werden. Die Zahl der Salzweiber, die ein Mann ernährt, lässt auf seine Macht, seinen Reichtum und seine Manneskraft schließen. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass die Salzweiber der Eisenmänner nicht nur als Konkubinen, Huren oder Bettsklavinnen betrachtet werden. Salzehen werden, ebenso wie Felsehen, gewöhnlich durch einen Priester des ertrunkenen Gottes geschlossen, wenngleich auch in weniger feierlichen Zeremonien, und ihre Kinder gelten als ehelich. Salzsöhne können sogar erben, wenn ein Mann mit seinem Felsweib keine Söhne gezeugt hat. Seit der Eroberung ist die Zahl der Salzehen stark zurückgegangen, denn Aegon der Drache hat Frauenraub im ganzen Reich zum Verbrechen erklärt. Auf Drängen von Königin Rhaenys, so heißt es. Der Eroberer verbot auch Beutezüge in seine Länder, was jedoch unter seinen Nachfolgern nur gelegentlich durchgesetzt wurde und weshalb viele Eisenmänner mit Wehmut an die Tage zurückdenken, als sie noch dem alten Weg folgten. Erzmeister Haerek vertrat die interessante These, dass die Vorfahren der Eisenmänner aus einem unbekannten Land westlich des Meeres der Abenddämmerung stammten. Zur Begründung führte er die Legende des Meersteinstuhls an, des Throns der Greyjoys in Gestalt eines Kraken, aus einem öligen schwarzen Stein geschnitten, den angeblich die ersten Menschen bereits vorfanden, als sie nach Old Wee kamen. Haerek behauptete, der Stuhl sei ein Zeugnis der ursprünglichen Bewohner der Inseln, und erst in späteren Chroniken wurde von Maestern und Septonen gleichermaßen behauptet, dass die Eisenmänner von den ersten Menschen abstammten. Doch dabei handelt es sich um reine Vermutungen, die Haerek schließlich selbst verworfen hat. Also sollten auch wir das tun. Die Leibeigenschaft war auch unter den ersten Menschen weit verbreitet, was die These stützt, dass die Eisenmänner von den ersten Menschen abstammen. Dabei sollte man die Leibeigenschaft nicht mit der Sklaverei verwechseln, wie sie in einigen freien Städten und den Ländern des fernen Ostens verbreitet ist. Anders als Sklaven verfügen Leibeigene über einige wichtige Rechte. Ein Leibeigener gehört zu demjenigen, der ihn gefangen nimmt und schuldet ihm Dienst und Gehorsam, aber er ist immer noch ein Mensch, kein Eigentum. Leibeigene können weder gekauft noch verkauft werden. Sie dürfen selbst Eigentum besitzen, heiraten und Kinder bekommen. Die Kinder von Sklaven tragen die gleichen Fesseln wie ihre Eltern, die Kinder von Leibeigenen hingegen werden frei geboren. Jedes Kind, das auf den Inseln geboren wird, gilt als Eisenmann, selbst wenn beide Eltern Leibeigene waren. Auch darf man solche Kinder ihren Eltern bis zum Alter von 7 Jahren nicht wegnehmen. In dem Alter beginnen die meisten Kinder eine Lehre oder heuern auf einem Schiff an.